Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte.
I'd like to thank Amnesty International and its members around the world for the support that has allowed me to be standing here and saying thank you.
Ja, das sagt Albert Woodfox. Albert Woodfox sagt, er bedankt sich. Er bedankt sich bei Amnesty International und er bedankt sich bei den Mitgliedern von Amnesty International. Jahrelang hat Amnesty und haben die Mitglieder von Amnesty sich für die Freilassung von Albert Woodfox eingesetzt. Jetzt kann er sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr dazu beigetragen habt, dass ich jetzt hier stehen kann, wo ich stehe. Hier, das ist in Freiheit. Albert Woodfox, der war 44 Jahre in einer Isolationszelle eingesperrt. 2016 ist er endlich freigekommen. Mehr zu dem Fall werde ich heute dann auch noch berichten. Ja, das Jahr 2016. Wir haben es uns ja zur Angewohnheit gemacht, seit dem letzten Jahr, es ist noch keine sehr lange Tradition, dass wir in der ersten Sendung des neuen Jahres die positiven Dinge in den Vordergrund stellen. Sicherlich, 2016 war für die Menschenrechte teilweise ein schlimmes Jahr, es war ein herausforderndes Jahr. Aber es gibt immer auch Gutes zu berichten, es gibt immer auch Zeichen dafür, dass sich Einsatz lohnt, dass es sich lohnt, Ungerechtigkeiten nicht einfach hinzunehmen. Einige dieser Fälle, die wollen wir heute hier präsentieren in unserer Sendung. Um zu Unrecht eingesperrte Menschen geht es da, wie schon eben gehört. Aber auch um Menschen, die Opfer von Folter wurden. Um Menschen, die zum Tode verurteilt und dann nicht hingerichtet worden sind. Aber es geht zum Beispiel auch um die Arbeiter auf den Baustellen von Katar, die für die Fußballweltmeisterschaft 2022 schuften. Es geht zum Beispiel auch um Menschen in Malawi, die wegen ihres Albinismus in Lebensgefahr schweben. All dieses und viel mehr heute in unserer Sendung. Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist Martin Walter. Ich bin Mitglied der ehrenamtlichen Amnesty-Gruppe 8 in Linz. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ja, in dieser Sendung geht es allerdings nicht nur um unser heutiges Kernthema, das ich gerade vorgestellt habe. Wir haben wie immer auch aktuelle Meldungen aus der Welt der Menschenrechte. Und außerdem ist natürlich wie immer auch eine ordentliche Portion Musik mit von der Partie. Konkret werde ich heute Songs spielen aus einem Album, das ich schon öfter bemüht habe, muss ich zugeben, im Rahmen unserer Radiosendung, aber es passt einfach so gut. 2016 war nicht nur das Jahr, in dem sich politisch und auch menschenrechtlich viel getan hat, es war auch das Jahr, in dem Bob Dylan den Literaturnobelpreis erhalten hat. Der erste Künstler, der dies hauptsächlich wegen seiner Tätigkeit als Songwriter geschafft hat. Und von Bob Dylan gibt es ein Tribute-Album aus dem Jahr 2012. Es heißt Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan. Es wurde zugunsten von Amnesty International aufgenommen. Anlass war damals das 50-jährige Bestehen von Amnesty International. Alle Einnahmen, die bei diesem Album oder durch dieses Album erzielt wurden, sind natürlich Amnesty zugute gekommen. Und eine große Palette von internationalen bekannten Künstlerinnen und Künstlern haben sich an diesem Album beteiligt. 73 Songs sind es im Endeffekt geworden. Ich habe gerade vor kurzem auf einer Internetseite gelesen, es sei die Mutter aller Tribute-Alben. Das ist so eine Aussage dazu, allein schon wegen dem schieren Ausmaß dieses Vierfachalbums. Ja, und daraus möchte ich heute einige Songs spielen. Als erstes dann gleich einmal den titelgebenden Song, der einzige Song auf dem Album, der wirklich von Bob Dylan interpretiert wird, die Chimes of Freedom. Bevor das aber passiert, möchte ich gleich in unser Thema einsteigen. Ich habe ja versprochen, über den Fall von Albert Woodfox näher zu berichten. Ein spannender, ein dramatischer Fall, der 2016 endlich ein gutes Ende gefunden hat. Albert Woodfox wurde in den 40er Jahren als Afroamerikaner in Louisiana geboren. Das Louisiana der 40er Jahre, das war ein Land, in dem die Rassentrennung geherrscht hat. Wegen Raubdelikten kam Albert Woodfox ins Gefängnis. Aber er kam nicht in irgendein Gefängnis, sondern er kam nach Angola. Angola, eine Strafanstalt, errichtet auf dem Territorium einer ehemaligen Sklavenplantage. Gewalt, insbesondere auch sexuelle Gewalt, waren in Angola damals an der Tagesordnung. Rassentrennung ebenso wie die Missachtung der Rechte der Insassen. Albert Woodfox organisiert sich, wird politisch aktiv, informiert andere Häftlinge über ihre Rechte als Insassen. Als einer der Wärter tot aufgefunden wird, ist man schnell bei der Hand, ihn und zwei weitere, die drei werden später unter der Bezeichnung Angola 3 bekannt, zu beschuldigen. Sie werden verurteilt und zu sehr langen Haftstrafen verurteilt. Allerdings keine normale Haft, sondern, weil man sie ja für gefährliche Häftlinge hält, Isolationshaft. Das Verfahren war allerdings kein faires Verfahren. Die Verurteilung gründete sie hauptsächlich auf eine einzige Zeugenaussage. Ein Zeuge, der danach für seine Aussage die Freiheit erhalten hat. Beweismittel wurden verwendet, die eigentlich nicht tauglich waren. Zum Beispiel ein blutiger Fingerabdruck am Tatort, der keinem der drei zuzuordnen war. Viele waren schon damals davon überzeugt, dass hier keine gerechte Entscheidung gefällt wird. Sogar die Witwe des Opfers, des ermordeten Wärters, hat sich später zu jenen gesellt, die Freiheit für die Angola 3 gefordert haben. Albert Woodfox war der letzte der Angola 3, der sich noch in Haft befunden hat. Amnesty und andere Organisationen haben jahrelang darauf hingearbeitet, dass auch er freigelassen wird. Insgesamt war Albert Woodfox 43 Jahre und 10 Monate in Isolationshaft eingesperrt. Isolationshaft in einem amerikanischen Gefängnis kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man die ganze Zeit auf der Fläche eines Parkplatzes in einer Tiefgarage sich aufhält, rundherum Stahl und Beton. Wärter, die die Anweisung haben, keine Kommunikation mit einem zu führen, möglicherweise auch eine stark beschränkte Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Erst in den letzten Jahren seiner Haft durfte etwa Albert Woodfox regelmäßig Besuch empfangen. Nun, im Jahr 2016, war es endlich soweit und Albert Woodfox wurde freigelassen.
Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through through the city's melted furnace. Unexpectedly we watched, with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning, tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsaken. Tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail. The sky cracked its palms in naked wonder as the clinging of the church bells blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind. And the poet and the painter far behind his rightful time. And we gazed upon the chimes of freedom flashing in the wild cathedral evening. The rain unraveled tales for the disrobed, faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated maidless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting, electric light still struck like arrows fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Starry-eyed and laughing as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching, whose wounds cannot be nursed, or the countless confused accused misused.
Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist Martin Walter. Ich bin von der ehrenamtlichen Linzer Amnesty Gruppe 8. Das Thema unserer heutigen Sendung sind menschenrechtliche Erfolge, also Meldungen, über die wir von Amnesty uns im abgelaufenen Jahr 2016 besonders gefreut haben. Erfreuliches aus der menschenrechtlichen Perspektive. Vorher habe ich ja schon von dem Fall von Albert Woodfox berichtet. Ein Mann, der nach fast 44 Jahren Isolationshaft endlich in die Freiheit gelangt ist. Ja, und um Menschen, die freigelassen worden sind, geht es jetzt auch im Folgenden. Der erste Freigelassene, den ich Ihnen gern hier ein bisschen ausführlicher vorstellen möchte, der heißt Ildefonso Zamora Baldomero. Ildefonso Zamora Baldomero, der lebt in einer indigenen Gemeinde namens San Juan Atzingo. San Juan Atzingo liegt 80 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt. Schon seit Jahren engagiert er sich dort gegen illegale Holzfäller, die in den Wäldern rund um diese indigene Gemeinde aktiv sind. Das hat für ihn schon einen sehr, sehr hohen Preis gehabt. 2007 wurden zwei seiner Söhne, Aldo und Miael, angegriffen. Aldo wurde dabei erschossen, der zweite Sohn verletzt. Und nun im November 2015 der nächste Schock. Ildefonso Zamora Baldomero wurde verhaftet. Vorgeworfen hat man ihm, dass er an einem Einbruch beteiligt gewesen sein soll. Die Zeugenaussagen waren allerdings alle wortgleich, haben Wort für Wort übereingestimmt. Amnesty International hat sehr rasch festgestellt in diesem Fall und musste feststellen, dass es sich hier um konstruierte Anschuldigungen handelt, offenbar um Ildefonso Zamora Baldomero aus dem Weg zu schaffen. Amnesty hat den Mann in der Folge zum Gewissensgefangenen erklärt. Und am 12. August 2016 hat dann ein Bundesgericht entschieden, dass die Vorwürfe gegen Ildefonso völlig gegenstandslos sind und er wurde freigelassen. Ja, die Geschichte von Ildefonso Zamora illustriert auf tragische Weise, was es heißen kann oder was es sehr oft heißt, in Mexiko Menschenrechte zu verteidigen. Es kann heißen, dass man im Gefängnis landet. Wie wir von Amnesty wissen, ist es natürlich nicht nur in Mexiko so. Fälle, wo Menschen sich für Gerechtigkeit, Freiheit, für die Menschenrechte einsetzen und wo sie dann selbst Ungerechtigkeit erleiden, Menschenrechtsverletzungen erleiden und in Unfreiheit geraten, die haben wir leider immer wieder und alle Zeit bei Amnesty. Und dann freut es uns natürlich umso mehr, wenn es gelingt, Menschen wieder in Freiheit zu bekommen. Im Fall des Jahres 2016 denke ich da zum Beispiel auch an Homa Hotfa. Homa Hotfa ist eine Professorin für Anthropologie. Sie lehrt an der Concordia University in Montreal in Kanada. Sie ist iranischer Herkunft. Im Februar 2016 ist sie aus persönlichen Gründen, aber auch zu Recherchezwecken, in den Iran gereist. Kurz vor ihrer Abreise wurde sie von den iranischen Revolutionsgarden verhaftet. Man muss dazu sagen, Homa Hotfa, die Anthropologin, beschäftigt sich insbesondere auch mit der Rolle und der Situation der Frau in der islamischen Welt. Sie engagiert sich für Feminismus, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
muslimischer Frauen. Das wurde ihr offensichtlich im Iran als ein Verbrechen ausgelegt. Angeklagt wurde sie wegen Propaganda gegen das System. 3,5 Monate lang blieb Frau Dr. Ruth Farr eingesperrt. Unter anderem wurde ihr auch medizinische Versorgung verweigert. Das ist ein Vorgehen, das wir von Amnesty leider immer wieder beobachten müssen, wenn es um Gefangene im Iran geht, dass hier eben offenbar systematisch Medikamente verweigert werden, um Gefangene in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen, zu erniedrigen, mürbe zu machen. Amnesty ist auch in diesem Fall aktiv geworden. Es gab internationale Briefaktionen zugunsten von Frau Dr. Roma Ruth Farr. Vor allem ihr neues Heimatland Kanada oder ihr Heimatstaat Kanada, einer ihrer beiden Heimatstaaten, so muss man es sagen, hat Aktivitäten entfaltet. Und im September 2016 wurde Frau Dr. Roma Ruth Farr dann endlich freigelassen und konnte ausreisen. Sie hat mit Amnesty Canada darüber geredet und sie sagt:
Yes, I'm very grateful to that Amnesty had launched this campaign, and I was very touched. Of course, I had no clue that this was happening when I was in my cell in jail, but when I came out and I saw and I read all the petitions and reports, and that was very heartwarming. I think it's important that, yes, I'm free, but there are still thousands of other people are in different parts of the world, and we have to continue working to get these prisoners of conscience free.
Frau Dr. Ruth Farr bedankt sich also bei Amnesty und den Aktivistinnen und Aktivisten für die Unterstützung. Sie weist aber auch darauf hin, es sind immer noch tausende Gewissensgefangene überall auf der Welt in Haft und sie brauchen weiterhin unsere Unterstützung. Gewissensgefangene, das waren auch Fred und Yves. Fred Baumar und Yves Makwambala sind zwei junge Männer aus der Demokratischen Republik Kongo. Sie sind Mitglieder der LUCHA, ich sage jetzt einfach LUCHA dazu, dem Lutement pour le Changement. Die LUCHA, das ist eine Jugendbewegung in Goma, in der östlichen Demokratischen Republik Kongo. Die Bewegung setzt sich vor allem in sozialen Angelegenheiten ein, aber auch generell für Menschenrechte, für Demokratie, für mehr Demokratie, sowie insbesondere auch für den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten vor bewaffneten Gruppen. Wegen ihres demokratiepolitischen Einsatzes ist diese Jugendbewegung ein Dorn im Auge der Regierung von Präsident Kabila. Im März 2015 war es dann, eine Veranstaltung von Jugendaktivistinnen und Jugendaktivisten. Sicherheitskräfte kamen und stürmten diese Veranstaltung. Sie nahmen 26 junge Aktivistinnen und Aktivisten fest. Unter den Festgenommenen befanden sich auch Fred und Yves. Sie wurden zur Nationalen Sicherheitsagentur des Kongo gebracht, dort festgehalten, längere Zeit auch ohne Kontakt zur Außenwelt. Man bezeichnete Fred und Yves als Terroristen und warf ihnen vor, Umsturzpläne geschmiedet zu haben. Aufgrund der Delikte, die man ihnen vorwarf, drohte ihnen sogar die Todesstrafe. Stichhaltige Beweise für diese Vorwürfe wurden aber nicht geliefert. Es kam zu einer ganzen Reihe von Amnesty-Aktivitäten und zu großen Briefaktionen zugunsten von Fred und Yves. Fred und Yves waren auch einer unserer Fälle beim Briefmarathon 2016. Auch wir von der Linzer Amnesty-Gruppe 8 haben da eifrig für die beiden Briefe gesammelt, also Unterschriften gesammelt eigentlich und Briefe geschickt. Insgesamt haben sich 170.000 Menschen im Rahmen der Amnesty-Aktionen für die beiden jungen Männer aus dem Kongo eingesetzt. Nicht nur Amnesty hat Aktivitäten entfaltet, auch die LUCHA selbst hat natürlich alles unternommen, um die beiden frei zu bekommen, und zuletzt haben sie es sogar geschafft und haben eine Audienz bei Präsident Kabila erhalten. Einige Tage nach diesem Treffen war es dann soweit. Am 29. August 2016 wurden Fred und Heath gemeinsam mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten freigelassen. Allerdings die Anklage gegen die beiden jungen Männer, die ist leider nach wie vor aufrecht. Und die Lage im Kongo ist sehr angespannt. Eigentlich hätten ja im November 2016 Präsidentenwahlen stattfinden sollen. Präsident Kabila dürfte eigentlich nicht mehr antreten, denn es wäre bereits seine dritte Amtszeit. Offensichtlich möchte er aber ganz gerne an der Macht bleiben. Er hat nämlich die Präsidentenwahlen gleich einmal auf 2018 verschoben. Für Zündstoff ist also weiterhin gesorgt. Der Lutement pour le Changement im Kongo, der wird offensichtlich weitergehen müssen. Ja, und unsere Sendung, die geht jetzt weiter wieder mit etwas Musik. Bob Dylan ist ja nicht persönlich zur Verleihung des Literaturnobelpreises erschienen. Er hat sich dort von Patti Smith vertreten lassen. Da liegt es auch durchaus nahe, dass wir nun aus dem nächsten Song ein Stück von Patti Smith spielen. Auch sie hat sich beteiligt an der schon erwähnten Compilation Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, die 2012 zugunsten von Amnesty erschienen ist. Die Nummer, die wir jetzt hören, Patti Smith mit Drifter's Escape. Ja, das war Patti Smith mit Drifter's Escape, einem Song von Bob Dylan. Ja, Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Am Mikrofon Martin Walter. Wir haben vorher gehört von mehreren Fällen, wo Menschen, die zu Unrecht in Haft waren, freigelassen worden sind. Diese Fälle, diese Freilassungen von zu Unrecht Inhaftierten, ja, die gehören sicherlich zu den erfreulichsten menschenrechtlichen Nachrichten, die wir von Amnesty so im Laufe des Jahres zu hören bekommen. Die Liste der Freigelassenen, die lässt sich aber auch noch fortsetzen. Weil die Zeit aber gar nicht reichen würde in unserer Sendung für all diese Fälle, die es gegeben hat im Jahr 2016, ja, da möchte ich jetzt nur noch ein paar vorstellen, ein paar, die Amnesty besonders beschäftigt haben, kurz erwähnen. Da wäre einerseits der Fall von Marcin Mohamed Abdallah, ein junger Bub, muss man sagen, Bursche, 14 Jahre alt, aus Ägypten. Er ist verhaftet worden, weil er angeblich Kontakte zur verbotenen Muslimbruderschaft hat. In der Haft wurde er dann schwerst gefoltert und auch mit einem Holzstock vergewaltigt. Amnesty hat den Fall aufgedeckt, kam in die internationalen Medien und hat Druck ausgeübt. Im Februar 2016 wurde Mazen Mohamed Abdallah freigelassen und konnte wieder zu seiner Familie zurück. Oder der Fall von Kostiantin Beskorovani aus der Ukraine. Das ist ein Mann aus der Ostukraine. Er wurde von den ukrainischen Behörden festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht, dort längere Zeit festgehalten. Vorgeworfen hat man ihm Kontakte zu den pro-russischen Separatisten und einen angeblichen Anschlagsplan. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty oder Human Rights Watch haben sich für Kostiantin Beskorovani eingesetzt und im Februar 2016 ist auch er dann freigekommen. Im März 2016 wieder ein Fall aus Ägypten. Mahmoud Hussein, ein mittlerweile 20 Jahre alter Student. Vor zwei Jahre zuvor ist er verhaftet worden, weil er an einer nicht genehmigten Kundgebung teilgenommen hat, die sowohl gegen die Militärregierung als auch gegen die Muslimbruderschaft gerichtet war. Bei dieser Kundgebung hat er ein T-Shirt getragen mit der Aufschrift Nation ohne Folter. Er ist verhaftet worden, war 2 Jahre ohne Anklage im Gefängnis. Amnesty-Aktionen waren die Folge. 145.000 Menschen haben sich für Mahmoud Hussein eingesetzt. Im März 2016 dann die tolle Nachricht, Mahmoud Hussein ist frei. Fior Fior Ong aus Myanmar, Burma, ein bekannter Fall. Wir haben in unseren Sendungen zum Briefmarathon 2015 wie auch 2016 berichtet. Eine Studentinnenaktivistin, die sich für ein demokratisches Universitätsgesetz eingesetzt hat. Sie ist im April 2016 freigegangen. Und dann haben wir noch José Marcos Mavungo aus Angola, freigelassen im Mai 2016. Im September 2015 verurteilt wegen Rebellion. Sein Verbrechen, er hatte eine friedliche Kundgebung organisiert. Schließlich auch ein für Amnesty-Aktivistinnen sehr vertrauter und prominenter Fall, der Fall von Kadir Ismailova, eine mutige Journalistin aus Aserbaidschan. Sie hat Korruptionsfälle im Umfeld der aserbaidschanischen Präsidentenfamilie aufgedeckt. Mehrere Jahre Haft waren die Folge. Diese Haft wurde im Mai 2016 vom höchsten Gericht Aserbaidschans erheblich reduziert und mit einer Bedingung versehen. Sie konnte freigehen. Auch ein großer Moment. Wir haben lange für Kadir Ismailova Briefe geschrieben, Aktionen gemacht. Yesenia Amenta möchte ich noch erwähnen. Auch sie ist schon in unserer letzten Sendung zum Briefmarathon erwähnt worden. Sie ist im Juni 2016 freigekommen. Yesenia Amenta, eine Frau aus Mexiko, die schwerst gefoltert wurde und unter der Folter die Beteiligung an der Ermordung ihres Ehemannes zugegeben hat. Natürlich kein tauglichen Beweismittel. Brutalste Folter war hier die Ursache. 300.000 Menschen haben sich für Yesenia Amenta eingesetzt. Sie war in unserer Stopp-Folter-Kampagne einer der Fälle und im Briefmarathon 2015. Sie sagt, ja, wenn ich alle diese Briefe sehe, die da für mich geschrieben worden sind, die ich erhalten habe, dann weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Das fühlt sich großartig an. Ich denke mir, ja, es ist wahr, ich bin nicht alleine. Weitere Fälle von Freigelassenen betrafen etwa Jugendaktivisten im afrikanischen Staat Angola oder 31 friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten im westafrikanischen Land Gambia. In zwei Fällen führten Berichte von Amnesty International zu regelrechten Massenentlassungen von inhaftierten Menschen. Einmal betraf es Anbar im Irak, ein Ort westlich von Bagdad. Dort gibt es ein Anhaltezentrum der irakischen Antiterrorismusbehörde. Amnesty hat sich im Mai 2016 dieses Zentrum angeschaut. Und was Amnesty dabei gesehen hat, war ziemlich erschreckend. 700 Menschen, Männer und männliche Jugendliche, waren dort unter entsetzlichen Bedingungen zusammengepfercht. Vorgeworfen wurde ihnen Verbindungen zum IS. In sehr vielen Fällen gab es aber keine wirklichen Beweismittel, keine wirklichen Verfahren. Die Leute waren dort einfach nur zusammengepfercht, nachdem man sie aus Ortschaften, die man vom IS zurückerobert hatte, hierher gebracht hatte. Amnesty hat diesen Bericht veröffentlicht und in der Folge auch ein Gespräch mit dem Premierminister des Irak geführt. Amnesty forderte, dass in den Fällen, in denen es Beweise gibt, dass die Personen in Straftaten verwickelt sind, es möglichst rasch zu Verfahren gegen diese Leute kommt. In den Fällen, in denen das nicht der Fall ist, in denen es keine Beweise gibt, dass die Leute freigelassen werden. Und das Ergebnis war, dass 293 Personen freigelassen worden sind. Ein Fall, der nicht ganz unähnlich ist, hat sich auch in Nigeria zugetragen. Allerdings waren da die Ausmaße noch gravierender, noch grauenerregender. Amnesty hat hier aufgedeckt, dass in einem Militäranhaltelager viele, viele Menschen festgehalten worden sind unter tödlichen Bedingungen. Dort herrschte Hunger, Dehydrierung und Krankheiten. Nach den Ergebnissen der Berichte von Amnesty haben dort zumindest 149 Menschen ihr Leben verloren, darunter auch 11 Kleinkinder unter 6 Jahren, denn dort hat man Menschen beiderlei Geschlechts und jeden Alters zusammengepfercht. Das nigerianische Militär hat zwar offiziell die Ergebnisse der Amnesty-Untersuchungen abgestritten. Kurz nachdem der Bericht erschienen ist, wurden aber 100 Insassen aus diesen Baracken freigelassen. Ach ja, die Zahl, die ich genannt habe, die 149 gestorbenen Menschen, das bezieht sich nur auf den Zeitraum Jänner 2016 bis Mai 2016. Das ist der Zeitraum, den dieser Bericht erhoben hat. Das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo ich sagen muss, ist mir nicht ganz leicht gefallen, es in unsere Sendung mit den Erfolgen hineinzunehmen, bei dem, was da alles vorher passiert ist. Und doch muss man sagen, es ist ein menschenrechtlicher Erfolg, wenn 100 Menschen hier herausgekommen sind und dieser Hölle, muss man sagen, entronnen sind. Von noch mehr geretteten Menschen hören wir dann nach einer Musikunterbrechung. Wir werden dann unter anderem über die Erfolge im Kampf gegen die Todesstrafe sprechen. Die Musikunterbrechung, die Musik, die ich jetzt spielen werde, ist natürlich wieder ein Bob Dylan-Song von dem Album Chimes of Freedom. Wir hören The Gaslight Anthem mit der Nummer Changing of the Guards.
16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls, I step forth from the shadows to the marketplace. Merchants and thieves stitches, with the stitches still mending, 'neath the heart-shaped tattoo, and renegade priests, treacherous young witches were handing out the flowers that I've given to you. In the palace of mirrors, where dull soldiers are reflected, the endless road, and no wailing of chimes, the empty rooms, where her memory is protected, where the angels' voices whisper into the souls of previous times. Mountain laurels and loaded rocks, she's begging to know. Ooh, what measures he now will be taking. He's pulling her down, and then she's clutching to his long golden locks. And gentlemen, he said, I don't need your organization of giant shoes.
Sie hören Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Mein Name ist Martin Walter. Ich bin von der ehrenamtlichen Linzer Amnesty Gruppe 8. Thema unserer heutigen Sendung sind menschenrechtliche Erfolge. Gute Nachrichten, wenn Sie so wollen, zum Thema Menschenrechte im Jahr 2016. Wobei Sie sicher schon bemerkt haben, es sind natürlich immer Fälle, in denen Amnesty sich auch engagiert und beteiligt hat und über die wir daher auch kompetent etwas sagen können. Jetzt geht es einmal um den Kampf gegen die Todesstrafe. Das ist natürlich ein Kernanliegen der Menschenrechtsbewegung im Allgemeinen und von Amnesty im Speziellen. 2016 hat die gänzliche Abschaffung der Todesstrafe gebracht. Allerdings nur in einem Staat der Welt und den werden viele vielleicht gar nicht kennen. Nauru im Pazifik hat die Todesstrafe für sämtliche Straftaten abgeschafft. Nauru ist damit der 103. Staat der Welt, der das getan hat. Aber immerhin, auch in Guinea im Westen Afrikas wurde die Todesstrafe zumindest für die meisten Straftaten abgeschafft. 2016 ist es Amnesty auch gelungen, in einigen Fällen bevorstehende Hinrichtungen zu verhindern. Besonders eindrücklich ist für uns der Fall von Alireza Tajiki. Alireza Tajiki, das ist ein junger Mann aus dem Iran. Er war erst 16 Jahre alt, als er die Straftat begangen hat, einen angeblichen Mord, für die er zum Tode verurteilt worden ist. Er sagt aber selbst, dass das Geständnis unter Folter erpresst wurde. Alireza Tajiki sollte am 15. Mai 2016 gehängt werden. Es gab eine große Amnesty-Aktion, eine Urgent Action und es gab sogar eine Twitter-Aktion mit dem Hashtag Save Alireza. Und die iranischen Behörden haben reagiert und haben die Hinrichtung von Alireza Tajiki ausgesetzt. Noch ist Alireza Tajiki allerdings nicht sicher. Wir fordern, dass das Todesurteil gegen Alireza Tajiki aufgehoben wird. Auch in Indonesien ist es uns gelungen, bevorstehende Hinrichtungen zumindest einmal aussetzen zu lassen. Dies betrifft 10 Fälle von Menschen, die wegen Drogenhandels zum Tode verurteilt worden sind. Nach Amnesty-Protesten haben die indonesischen Behörden eine Überprüfung in diesen 10 Fällen zugesagt. Ich möchte aber an der Stelle auch nicht verschweigen, dass es 2016 viele unerfreuliche und beunruhigende Anzeichen im Hinblick auf die Todesstrafe gegeben hat. Wenn Sie generell mehr Interesse an dem Thema haben, dann empfehle ich unsere Radiosendung vom November 2016, die meine Kollegin Sarah Walter gestaltet hat. Alle unsere Radiosendungen, die finden Sie übrigens im Internet auf www.amnesty-linz.at. www.amnesty-linz.at, dort unter der Rubrik Radio AI. Dort finden Sie zum Beispiel auch eine Sendung aus dem Februar 2014 mit dem Titel Behandelt uns wie Menschen. Dabei ging es um die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der Fußballweltmeisterschaft in Katar 2022. Und hier können wir nach den Jahren der Kampagne einen kleinen Durchbruch vermelden. Im März 2016 hat Amnesty nämlich einen neuen Bericht veröffentlicht. Der Bericht beschäftigt sich ganz konkret mit den Bedingungen auf der Baustelle des Khalifa International Stadium. Das ist das Stadion, wo die Halbfinalspiele der Fußball-WM 2022 angesetzt sind. Der Bericht beinhaltet wieder die übliche Palette an Verstößen, gefährliche Arbeitsbedingungen, die wirtschaftliche Ausbeutung der meist aus dem Ausland stammenden Arbeiter, Beschlagnahme von Reisepässen, um die Arbeiter in Abhängigkeit zu halten, bis hin zu regelrechter Zwangsarbeit. Und der Bericht hatte Folgen. Der neu gewählte FIFA-Präsident Infantino kündigte an, dass eine Kommission eingerichtet wird, die die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen überwachen soll. Das klingt jetzt einmal aufs Erste ein bisschen wie ein Papiertiger, aber es ist ein kleiner Durchbruch, denn bisher hat die FIFA dazu geneigt zu sagen, wir haben mit den Arbeitsbedingungen auf den Baustellen nichts zu tun, das ist nicht unsere Angelegenheit. Das könnte jetzt anders werden. Und auch der verantwortliche Staat Katar hat angekündigt, die betreffenden Vorgänge und Unternehmen näher zu untersuchen. Und auch in anderen Bereichen erzielten die Bemühungen von Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtlern und von Amnesty erstaunliche Erfolge. Burkina Faso geht nun das Problem von Früh- und Zwangsverheiratungen an. Es gab ja hier auch einiges, was Amnesty gemacht hat. Wir selber von der Gruppe 8 in Linz haben hier auch immer wieder Unterschriften gesammelt und uns an Aktionen beteiligt. Nun ist es so, dass die Regierung von Burkina Faso 2016 gelobt hat, Früh- und Zwangsverheiratungen ein Ende zu setzen. Sie verpflichtete sich, das gesetzliche Heiratsalter für Mädchen auf 18 Jahre anzuheben. Und die Regierung von Burkina Faso sagte auch, dass sie dafür Sorge tragen wird, dass die Zwangsheirat als Straftatbestand gesetzlich klar definiert wird. Mehr als 500.000 Menschen hatten unsere Petition weltweit in dieser Sache unterstützt. Ja, und in Malawi gibt es ebenfalls neue Gesetze. Sie sollen Menschen mit Albinismus schützen. Von Albinismus spricht man, wenn der menschliche Körper nicht in der Lage ist, Melanin zu produzieren, das die Haut vor der Sonne schützt. Das Ergebnis ist dann eben eine ganz weiße Hautfarbe. Im afrikanischen Land Malawi bedeutet Albinismus für die Betroffenen die Gefahr, deswegen umgebracht zu werden.
Das hat mit Aberglauben zu tun. Manche glauben, Albinismus ist eine Strafe der Götter. Aber manche glauben auch, die Knochen von Menschen mit Albinismus enthalten Gold oder sie bringen, wenn man sie in irgendeiner Weise anwendet, Heilung oder Reichtum. Die Gesetzesänderung, von der ich gesprochen habe, die bewirkt, dass nun jede Person, die mit Knochen oder Körperteilen eines Menschen mit Albinismus gefasst wird, mit einer lebenslangen Gefängnisstrafe rechnen muss. Gesetzliche Änderungen gab es aber auch in einem anderen afrikanischen Staat, in Guinea. Wir haben schon erwähnt, dass hier die Todesstrafe teilweise abgeschafft worden ist. Aber nicht nur das, es wurde in Guinea auch die Folter zum Straftatbestand erklärt. Einen schönen Erfolg gegen die Folter können wir auch aus der Europäischen Union berichten. Jahrelange Kampagnenarbeit durch Amnesty und die NGO Omega Research Foundation brachten nämlich die Europäische Union dazu, im Oktober 2016 strengere Auflagen für den Verkauf und die Bewerbung von Geräten zur Folter oder Hinrichtung von Menschen einzuführen. Und diese Auflagen sind für alle EU-Mitgliedstaaten bindend. Ja, und zumindest Teilerfolge gab es auch im Kampf gegen eine besonders grausame Waffe, gegen Streubomben. Wie wir aus diversen Amnesty-Berichten wissen, werden Streubomben, die in den USA, Großbritannien oder auch Brasilien hergestellt worden sind, insbesondere auch im Konflikt im Jemen von der Koalition, die von Saudi-Arabien angeführt wird, eingesetzt. Streubomben sind grausam, sie sind eine inakzeptable Gefahr für Zivilistinnen und Zivilisten, ja, und verunmöglichen es eigentlich, dass man eine Kriegsführung nach dem humanitären Kriegsvölkerrecht überhaupt betreiben kann. Amnesty hat darauf immer wieder hingewiesen und Amnesty USA hat insbesondere auch die Regierung der Vereinigten Staaten in dieser Frage unter Druck gesetzt. Diese hat nun bekannt gegeben, dass keine Streubomben mehr an Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Außerdem hat Saudi-Arabien festgehalten, dass britische Streubomben nicht mehr eingesetzt werden sollen. Kleine Teilerfolge auf dem blutigen Gebiet der Kriege im Nahen Osten. Schließlich gab es auch noch das Phänomen von vielen, vielen tausenden Menschen, darunter sehr viele Frauen und Mädchen, die 2016 in Polen auf die Straße gegangen sind. Sie protestierten gegen das von der Regierung geplante absolute Abtreibungsverbot, mit dem Ergebnis, dass das polnische Parlament mit klarer Mehrheit gegen dieses Abtreibungsverbot entschieden hat. Es zahlt sich also aus, etwas zu tun. Es zahlt sich aus, sich gegen menschenrechtlich falsche Entwicklungen zu stellen. Das werden wir auch im Jahr 2017 wieder tun. Mit unserer Amnesty-Arbeit wollen wir Ungerechtigkeiten persönlich nehmen. Und wir haben gesehen jetzt anhand dieser Beispiele aus dem Jahr 2016, dass er doch den Ruf hat, dass es kein sehr erfreuliches Jahr war, dass immer etwas geht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch alles Gute im Jahr 2017. Zum Abschluss unserer Sendung kommen wir jetzt noch zu unserer Rubrik Aktuelles. Irak. Irakische Milizen profitieren von Lieferungen aus der ganzen Welt. Paramilitärische Gruppen, die für die irakischen Streitkräfte gegen den selbsternannten Islamischen Staat kämpfen, die verüben Kriegsverbrechen, Racheakte und andere Gräueltaten. Sie verwenden dazu auch Waffen aus irakischen Militärlagern. Geliefert wurden diese Waffen von den USA, europäischen Ländern, Russland und dem Iran. In einem neuen Bericht zeigt Amnesty mittels Feldforschung und der detaillierten Analyse von Bild- und Videomaterial durch Experten auf, dass die Milizen Waffen verwenden, die in über 16 Ländern hergestellt wurden. Darunter sind Panzer- und Artilleriegeschütze sowie ein umfangreiches Arsenal an leichten Waffen. Wer Interesse hat an diesem Amnesty-Bericht, ausführliche Informationen finden Sie auf www.amnesty.at.
Informationen zu unserer Linzer Amnesty Gruppe 8, die gibt es auf www.amnesty-linz.at. Wir freuen uns immer über Leute, die auch bei uns mitmachen möchten. Bleibt nur mehr, mich zu verabschieden für heute. Die nächste Ausgabe unserer Radiosendung hören Sie am 13. Februar 2017 ab 19 Uhr auf Radio Froh. Ja, und jetzt zum Abschluss. Ich habe lange mit mir gerungen. Letzte Nummer, Abschlussnummer. Was soll's? Sigi Marley, Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it's washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Hey, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Yes, the answer is blowing in the wind. So the answer is blowing in the wind. The answer is blowing.